Tobias Leipold ist Arzt, Unternehmer und der Mann, der die modulare Gesundheitsbox erfunden hat. Eine Telemedizinbox, die ärztliche Versorgung überall ermöglicht. In dieser Folge spricht er mit uns über Anamnese per Selfie, medizinische Versorgung in Tante-Emma-Läden und warum er glaubt, dass wir damit das Gesundheitssystem entlasten können. Ein Gespräch über Technik, Vertrauen und neue Wege in der Versorgung.
Ja, herzlich willkommen zum Visionäre der Gesundheit Podcast. Mein Name ist Ega Bergen, ich bin euer Host und ich freue mich total auf meinen heutigen Gast, den ich schon lange, Tobias, einladen wollte, Tobias Leipold. Tobias Leipold ist ein super umtriebiger Serienunternehmer mit einem medizinischen Hintergrund und jetzt haben wir endlich einen Anlass, denn es steht ein Riesenprojekt bei dir gerade in den Startlöchern, über das ich heute unbedingt mit dir sprechen möchte und ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist, lieber Tobias.
Schönen guten Tag, liebe Inga. Ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben und hier zu sein und lass uns mal schauen, was wir da machen können.
Heute möchte ich mit dir über MediWise sprechen. Das ist dein neuestes Projekt. Ja, wir kommen gleich dazu, was du alles schon gemacht hast. Wir haben Mai 2025. Die GKV steht gerade vor einem riesigen Finanzierungsloch und wir diskutieren ja viel, also was sich ändern muss, wie Versorgung neu gestaltet werden muss. Und das ist etwas, was du eigentlich schon seit Beginn deiner Karriere im Fokus hast. Du hast in der Medizin angefangen, hast dann schnell gesehen, das kann doch hier alles so nicht sein. Und statt zu meckern, hast du eigentlich angepackt und bist seitdem unternehmerisch tätig. Kann man das so zusammenfassen?
Also besser kann man es nicht sagen, liebe Inga.
Genau, und bevor wir das alles durchgehen, möchte ich gerne zu MediWise kommen. Ich habe euch auf der DEMEA gesehen. Die DEMEA ist eine große Messe für Digitalisierung im Gesundheitswesen und da hattet ihr einen Stand. Und ich hätte eure Box, die ihr jetzt bald in Apotheken und Supermarktketten ausstellen oder aufstellen werdet, total gerne getestet. Aber es war nie möglich, weil es war immer ein riesen Andrang. Und jetzt erzähl mir mal kurz, was macht ihr da? Was macht ihr genau bei MediWise?
Naja, der Punkt ist, dass wir, du hast es gesagt, in der GKV eine riesen Unterversorgung haben, dass wir nicht mehr Ärzte kriegen, aber dafür immer mehr Patienten. Wir werden zum Glück auch älter und müssen da natürlich entsprechend schauen, wie kriegen wir die beiden Angebote zusammen. Dann gibt es eben auch tolle Menschen und Leistungserbringer, die Lust haben, die Versorgung zu unterstützen. Und wir kamen eigentlich im Rahmen der Corona auch drauf, ja, wo man zum Teil Baucontainer vor Apotheken hatten oder ähnliches. Das wurde dann aber zugemacht vom Gesundheitsamt, weil ein Teppich drin ist. Da habe ich gesagt, na, das muss doch irgendwie gehen. Ja? Und du hast, auch bei dir im Podcast haben wir tolle Systeme und Menschen gehört, die eben wunderbare Technologien haben, wo du zu Hause schon Versorgung auf dem Sofa machen kannst. Aber dann brauchst du manchmal noch ein Auflichtmikroskop oder ein EKG oder brauchst du irgendwas, wo du sagst, habe ich jetzt nicht zu Hause, was machst du dann? Dann gehst du entweder zum Arzt, wartest du lang, ja, das ist gerade beim Facharzt, haben wir ja 12 Wochen, 14 Wochen unterschiedlich natürlich, oder du gehst in die Notaufnahme. Haben wir ja auch viel gemacht. Wir wissen, 65% aller Menschen, die da kommen, haben also ganz schwerwiegende Erkrankungen, die da eigentlich nicht hingehören. Ja, zum Beispiel Männergrippe ist was ganz, ganz Schlimmes beispielsweise, das verstehe ich, aber gehört natürlich nicht in die Notaufnahme. Und für diese Menschen, genau in dieser Lücke, wollten wir ein Angebot schaffen. Und zwar nicht in der Form, wie es vielleicht früher war, dass man einen Arzt oder Ärztin in den Bus gesetzt hat, der ist rumgefahren. Ne? Mhm. Dann ist der Arzt gebunden. Und zwar für diese 8 Stunden, wo der Bus fährt, egal ob Patienten da sind oder nicht. Also haben wir angefangen, tatsächlich diese Telemedizinbox zu bauen und haben gesagt, gut, das muss irgendwie auf einer Basis sein, die schnell verfügbar, fachbar ist. Wir haben einfach Videosprechkabinen genommen aus dem Großraumbüro und haben die angefangen, wirklich mit Telemedizin voll zu bauen, Diagnostik reinzugeben. Da gibt es ja auch wirklich Hammer-Systeme mittlerweile. Ich bin total begeistert, was wir mittlerweile alles gesehen haben, auch mit AI-Unterstützung, Diagnostik und so weiter. Und haben das entsprechend ausgebaut, 3 Jahre lang dran entwickelt. Und der ganz entscheidende Punkt war aber, das ist das eine, die Box mit der Technik. Uns war klar, dass wir es so haben müssen, dass es 100% in die bestehende Regulatorik passt. Bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel in Notaufnahmen mit diesem Sommer die ersten Boxen stehen, das muss genau so sein, dass die Notaufnahme sich freut, dass der Patient eben nicht dort untergedeckt in der Notaufnahme durchläuft, sondern dass er dann gerne in diese Box geht, weil er dann nicht da sitzt. Und der Telemediziner, der auf dem Bildschirm erscheint, kann ganz normal über EBM abrechnen.
Ja, dazu kommen wir, glaube ich, gleich. Also das ist total interessant, wenn sich das Ganze in Prozesse einfügt. Aber du hast jetzt das Wort gesagt, Telemedizin. Box. Ja, das müssen wir uns jetzt erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Wir kennen das ja schon, das gibt es in Frankreich, da gibt es das in Apotheken, in Bahnhöfen, also eigentlich überall da, wo Leute auch vorbeikommen. Und du hast jetzt gesagt, es gibt so verschiedene Anwendungsszenarien. Also erstmal der Bus mit der hausärztlichen Versorgung, der über die Dörfer fährt, wo man weiß, der kommt, und dann eine Frage, die auch mal warten kann, dort vielleicht bespricht. Oder aber die Notaufnahme, das ist ja eher ein sehr akutes Thema. Also ganz unterschiedliche Szenarien. Und diese Telemedizin-Box, die ihr gebaut habt, die ihr jetzt gerade ausrollt, die kann erstmal was. Vielleicht starten wir damit erstmal. Also ich gehe da rein. Also ich habe jetzt irgendein Thema, was ich gerne besprechen möchte. Du hast jetzt eben gerade gesagt, Auflichtmikroskop. Das ist bei mir so ein Klassiker. Das habe ich immer mal, dass ich denke, oh, da sieht was komisch aus. Meistens nutze ich übrigens dann eine App zur Ersteinschätzung und überwache das. Aber ich habe jetzt irgendwie einen Leberfleck, der sieht komisch aus. Ich kriege keinen Termin. Ich gehe demnächst in die Apotheke, Supermarkt oder irgendwie sogar in eine Klinik, Notaufnahme. Dann gehe ich in eure Box. Und was mache ich dann?
Ganz, ganz easy tatsächlich für dich als Patientin. Du buchst deinen Termin, ja, gibst dein Beschwerdebild ein.
Wie buche ich denn meinen Termin?
Also je nach Anbieter, wenn du beispielsweise in der Klinik bist oder in der Apotheke, haben wir so ein Patienten-Online-Check-In-Verfahren gemacht. Das heißt, du steckst deine Karte einfach rein. Das heißt, wir können es auch entsprechend identifizieren, können checken, ne, was man eben vor der Telemedizin auch tun sollte.
Ich will noch mal kurz nachfragen. Also ich kann einfach hingehen oder muss ich vorher
den Termin? Du kannst einfach hingehen.
Okay.
Kannst einfach
hingehen. Das ist schon mal super. Das gefällt mir schon mal sehr.
Genau. Und steckst deine Karte, so wie sich das gehört im Gesundheitswesen. Wir machen dann eine Ersteinschätzung, ja, damit wir auch sicher auch nach den Regulatorien feststellen können, diese Herausforderung, die du hast, ist telemedizinisch behandelbar. Dann kommst du auf eine Terminbuchungsseite und die zeigt eben die Ressourcen an, die im Moment frei sind dafür. Du wirst nicht einfach reinmarschieren, sondern wahrscheinlich ein paar Minuten warten, bis der Nächste dann frei ist als Arzt, buchst diesen Termin. Dann gehst du wieder mit deiner Karte zu dem Zeitpunkt einfach zur Box. Du steckst wieder deine Versicherungskarte rein, wie im Hotel, kennt man ja auch. Karte stecken, Tür geht auf. Du gehst dort rein, dann legst du dein Mäntelchen ab, dein Schal, ne, setzt dich auf den Stuhl dort, sagst, jetzt geht's los, steckst du wieder deine Karte rein und dann beginnen wir die Session. In der Regel fangen wir an mit so einer Vitalwertmessung. Das geht heute übrigens ohne, dass du irgend so ein Druckgerät anlegen musst für einen Blutdruck oder so. Rein visuell, ja, hat man auf der DEMEA auch gesehen. Du siehst so Strahlen über dein Gesicht gehen. Das ist schon eine ziemlich coole Technologie mittlerweile, die es gibt. Und wenn das erledigt ist, dann startet automatisch die telemedizinische Session. Wir übermitteln dem Arzt alle Daten, auch aus der Ersteinschätzung. Das heißt, er weiß, um was es geht. Und kann dann tatsächlich direkt anfangen, mit dir die Dinge zu besprechen. Ja, im Zweifel kann er aus der Ferne noch Schubladen öffnen. Dann, wenn du noch irgendwas am Ohr hast oder halt besagtes Auflichtmikroskop brauchst, dann öffnet er die Schublade. Du nimmst das raus. Er hilft dir im Zweifel, wie das aufzusetzen ist. Machst die Fotos, legst es wieder rein. Und am Ende ist die Session vorbei. Der Arzt rechnet normal ab. Du kriegst vielleicht ein elektronisches Rezept. Geht ja auch schon wunderbar heute. Und dann ist das Thema in ein paar Minuten erledigt, ja, ohne große Wartezeit. Aber wir verbinden damit ganz normal die ärztliche Visite. Und insofern bringen wir den Arzt einfach an verschiedenen Stellen nacheinander, ohne dass er durch die Gegend fahren muss.
Genau, du hast gerade davon gesprochen, dass eine Schublade aufgeht. Und ich habe verstanden, ich kann mir den Termin buchen, wahrscheinlich auch von zu Hause. Ich gehe dann dorthin und es muss ja wahrscheinlich auch jemand anwesend sein, um das alles zu reinigen, wenn auch irgendwelche Messgeräte dann vor Ort sind. Was ich total spannend finde, ist, dass sich das Konzept ja schon mal unterscheidet von Telemedizin, die ich von zu Hause machen kann, weil eben diese Vitalwerte über ein Selfie sozusagen ja gemessen werden. Was ist denn dann dort alles vor Ort? Also welche Messgeräte gibt es? Was für Vitalwerte oder sonstige Werte kann ich dort noch erfassen?
Das gefällt mir, der Ausdruck, Selfie-Vitalwerte, das nehmen wir mit, liebe Inga, ja, werden wir immer an dich denken, aber tatsächlich so ist es und es hängt einfach davon ab, wo die Box steht und wo sie eingesetzt wird. Eine weitere Box, die jetzt im Juni in Dienst geht, ist im Rahmen der kindernotärztlichen Sprechstunde bei der KV. Dort haben wir relativ überschaubar, da brauchst du ein Fieberthermometer, ja, und da brauchst du vielleicht eine Sättigung und Frequenz, aber wir haben auch Boxen, die jetzt gerade in der kommunalen Versorgung aufgestellt werden. Da geht es hin bis zum Beispiel auch bis zum POC. Da haben wir einen EKG-Gürtel drin, ein Otoskop ist mit drin. Du kannst da tatsächlich sogar Blut abnehmen, wenn es assistiert eben gemacht wird, beispielsweise bis hin zu Laborröhrchen, die dann die Pflegekraft oder PDA mit abnehmen kann. Du kriegst deine Etiketten. Also da ist tatsächlich die ganze Range drin. Es geht so weit, dass wir mit einem Kardiologen jetzt gerade in der Endphase sind, der Konzeption, der sagt, weißt du was, das ist super, wir machen das jetzt so. Die Box, die auf dem Land steht, wenn einer irgendwie eine Herausforderung mit seinem Herz hat, dann schicke ich den im Zweifel da rein. Also nicht, wenn es um Blaulicht geht, aber im Zweifel da rein. Die Pflegekraft, die bilden wir aus mit einem Zertifikat für Ultraschall. Die hält da einmal drauf, die macht einmal ein großes EKG. Dann gucke ich mir das an. Und wenn ich sehe, oh weia, ja, dann schicke ich den Standepetis in meinen Herzkatheter. Dann hat das aber auch einen guten Grund. Oder ich sage ihm, passen Sie auf, wir erhöhen einfach ein bisschen die Dosis und dann kommen Sie entspannt in der Woche zu mir ins Wartezimmer. Und so kann er das auf einmal steuern. Also du kannst tatsächlich relativ viel machen. Das liegt daran, dass wir es nicht als kleine Box quasi haben, sondern dass wir sowohl einen telemedizinischen Arbeitsplatz haben, als auch einen medizinischen. Und an manchen Stellen wird sogar eine Doppelbox aufgebaut. Dann baust du einfach zwei hintereinander, sogar mit Trage drin. Das ist die hohe Flexibilität. Das war eben das andere Wichtige, was wir damit erreicht haben. Und dann kannst du dort reinstellen. Wichtig ist, diese Medizingeräte werden ganz normal durch den Betreiber betrieben, sodass wir da auch entsprechend ganz gemäß der Regulatorik unterwegs sind. Und dann kannst du deiner Fantasie keine Grenzen lassen. Alles, was quasi dort machbar ist, wo jetzt keiner vor Ort sein muss, ne, ganz normal bei Telemedizin, kannst du da dann gut machen, ja.
Ja, und ich frage mich aber, also es muss ja Personal vor Ort sein, ne? Alleine um das zu reinigen nach jedem Patienten, oder?
Es wird teilweise so sein, dass Personal vor Ort ist, ja, und es wird so sein, dass sie auch alleine dort steht. Sie ist relativ hochwertig gemacht, sodass du einen Eindruck hast, das ist ein ordentliches Arztzimmerchen quasi, ne? Das kleinste Behandlungszimmer der Welt quasi. Würden die jetzt nicht einfach so am Bahnhof irgendwo hinstellen, aber in geschützten Bereichen geht das tatsächlich auch alleine, ja, sodass du dort deine Vitalwerte machst, dein Problem besprichst und so weiter. Gerade Folgerezepte, Chronikerversorgung müssen dann das nicht das Wartezimmer verstopfen. Das geht tatsächlich. Da ist in Systematiken eingebaut, dass die Luft wird dreimal pro Minute umgewälzt, die geht an entsprechenden LEDs vorbei zur Reinigung. Du kannst gewisse Desinfektions, desinfizierbar und so weiter und so fort. Das geht tatsächlich ganz gut. Auch so, die erweiterten Dinge, jetzt haben wir einen Ultraschall oder einen Zwölfkanal oder Bluttropfen abnehmen, dafür haben wir dann jeweils die Termine, wo eben auch Pflegekräfte mit vor Ort sind. Genau.
Genau, weil wir, also du redest ja wirklich jetzt eine Ambulanz, eine Apotheke. Jetzt hast du mir im Vorgespräch erzählt, ihr werdet mit einer großen Supermarktkette partnern, wo dann diese Boxen eben in Supermärkten aufgestellt werden. Du sprichst jetzt über Folgerezepte. Ich finde es total spannend. Ich bin ja super offen für Innovation und mir ist immer klar, es ist eigentlich nichts in Stein gemeißelt. Ne? Und auch Vergütungsstrukturen, wie wir sie heute haben, sind nicht in Stein gemeißelt und müssen sich ändern. Was mir jetzt gerade so vor meinem inneren Auge abgeht, ist, dass ich mich schon frage, was sagen dann Ärztinnen und Ärzte in der Fläche, die ja auch davon leben, dass sie eigentlich Patientinnen und Patienten jedes Quartal dahin bestellen, um dann nach EBM eine Pauschale auch abrechnen zu können. Ne? Das ist ja in der hausärztlichen Versorgung etwas, was gemacht werden muss. Und deswegen gibt es immer so ein bisschen diesen Konflikt zwischen Telemedizin, was macht da eigentlich Sinn? Ne, und wie organisiert man Telemedizin auch? Weil Telemedizin jetzt nur aus einer Praxis zu organisieren, ist total schwierig. Und dann aber halt die Frage, ja, trifft es auf die gesetzten Strukturen? Wie ordnet ihr euch da ein? Also das würde mich auch total interessieren.
Ja, ich glaube, das ist auch das Besondere und das ist auch das, was uns unterscheidet von anderen Lösungen. Wird sicherlich auch noch viel geben. Es ist auch gut. Wir müssen Dinge auch verändern, um schneller Zugang zu machen, aber es auch einfach viel einfacher zu machen für den Arzt. Und Inga, das ist ein ganz spannender Punkt, den du sagst. Also die Box ist auch an der TI angeschlossen. Ja, wir kommen ja auch aus dem Bereich.
Also Telematik-Infrastruktur für alle, die das nicht wissen.
Und insofern können wir tatsächlich die Voraussetzungen zur 100% sicheren Abrechnung schaffen. Das ist durchaus auch interessant. Das ist das eine. Das andere ist, dass tatsächlich in der Regulatorik in den letzten, sagen wir mal, 12 Monaten trotz Ampelbruch ja einiges passiert ist. Wir haben eine Endbudgetierung, wir haben ein Digi-Gesetz, wo jetzt Fristen langsam umgesetzt werden. Wir haben eine Aktualisierung der Telemedizin, der Rahmenvereinbarung, die erstmal etwas komplex klingt, aber die man gut umsetzen kann. Das haben wir auch gut geschafft, mit Karte stecken, mit Ersteinschätzung vorne wegmachen, sodass wir es sichern. Und es ist was ganz, ganz Spannendes passiert. Gucken wir uns mal auf die Apotheken. Es werden jetzt 2 Apotheken auch in 2 Monaten live gehen. Da war immer dieser Disput zwischen den Ärzten. Das ist auch, glaube ich, was du ansprichst und was du ganz oft zum Glück auch ansprichst, weil wir müssen zusammenwachsen, wir müssen zusammen Versorgung gestalten. Und das war immer, wenn der Apotheker dann geimpft hat, dann hieß es, oh, das geht nicht. Und wenn der Apotheker Blutdruck gemessen hat, das war dann noch schlimmer. Aber auf einmal, wo jetzt der Arzt quasi auf den Bildschirm der Apotheke kommt und man gemeinsam dort diese Dinge macht und auch die assistierte Telemedizin ist ja gerade für die Apotheken im Schiedsverfahren und wird sicherlich eine tolle Möglichkeit. Auf einmal rutschen die beiden zusammen und gestalten die Versorgung und lösen für den Patienten. Ja, wenn der mit seinem, ich habe mein Blutdruckrezept vergessen, ich, was soll ich jetzt machen? Ich brauche es, ich habe kein Rezept, das ist alles, ich merke schon, wie es pocht. Ja, was machst du mit so einem Patienten am Tresen der Apotheke? Du sagst, ja, was soll ich jetzt machen? Kenne dich zwar gut, Leipold, aber ich brauche das Rezept. Ja, geh in die Notaufnahme am Samstag. Ja, und dass du auf einmal gemeinsam Arzt und Apotheker das zum Beispiel löst und beide werden dafür unterstützt und wir haben das Problem für den Patienten gelöst und du kannst das normal abrechnen, das ist schon ziemlich sensationell, weil es einfach mega hilft.
Ja, jetzt reden wir ja nicht nur über Arzt, Ärztin, Apotheker, Apothekerin, sondern wir reden auch über Telemedizin in Supermarktketten. Und jetzt hast du das gerade schon gesagt, wir haben eigentlich eine riesen Herausforderung mit ChronikerInnen in Deutschland. Ja, das ist so. Also wir haben alternde Gesellschaft, wir haben super viele Menschen, die chronisch krank sind, die Folgerezepte brauchen, die einfach dauerhaft Unterstützung benötigen. Stellen wir uns mal vor, das ganze Ding steht in irgendeinem Discounter. Was mache ich denn dann da? Und wie stellt ihr euch das vor, dass das Leute wirklich nutzen, dass die da reingehen, dass sie diese Hürde überwinden? Weil das stelle ich mir von Seiten der Adaption auch nochmal spannend vor. Und das sehen wir auch gerade bei Telemedizin, dass es nicht so ein Selbstläufer ist, dass Leute das gar nicht so selbstverständlich wirklich anfangen zu nutzen.
Ja, also tatsächlich gibt es dort verschiedenste Projekte. Schau mal einfach in der kommunalen Versorgung. Es ist auch veröffentlicht. Wir arbeiten beispielsweise zusammen mit Tante Enzo. Das ist ein mehr oder weniger Online-Supermarkt in kleinen Gemeinden, 5.000, 10.000 Gemeinden oder in Kommunen verteilt, aber auch mit anderen. Und es geht darum, dass die eine Fläche haben, dass die einen Ort bilden, wo die Menschen dann einkaufen, wo sie auch mal ein Schwätzchen halten, ja, und tatsächlich dort auch oftmals keine Ärzte mehr vor Ort sind, nicht in allen Kommunen, aber in vielen. Du fährst viele Kilometer irgendwo hin oder fährst dann doch in die Notaufnahme. Es gibt keine Verpflichtung mehr zur Neuaufnahme von Patienten bei Ärzten und Ärztinnen. Und wenn du dann die Möglichkeit hast zu sagen, okay, komm, ich habe jetzt einen Ort, wo ich dann gerne bin und gehe da hin und kann gleichzeitig noch mal ganz kurz mein Problem oder mein Folgerezept oder ähnliche Dinge loswerden und das wird einfach kurz geregelt, dann ist das tatsächlich im Vergleich zu, ich fahre jetzt in die Notaufnahme, weiß, wie das dauert, 5 Stunden mit den anderen Rotznasen, Entschuldigung, wenn ich das so sage, im Wartezimmer. Und so habe ich es in 10 Minuten gelöst, mache nebenbei noch meinen Einkauf und fahre dann wieder nach Hause, Thema durch. Oder ich weiß halt als Screening, oh, es ist doch was Ernstes, bitte ab ins Wartezimmer. Dann weiß der Arzt aber auch und die Ärztin, hey, das hat einen Grund, dass derjenige jetzt da ist. Und weiß auch, dass das nicht irgendwo sinnloses Wartezimmer vollstopfen ist.
Ich finde das übrigens, also mir kommt noch ein spannender Punkt. Und zwar habe ich gestern meine LinkedIn-Community befragt. Ich habe recht viel Reichweite auf LinkedIn, weiß vielleicht der ein oder andere, was jetzt eigentlich getan werden muss, um diese krassen Ausgaben im Gesundheitswesen wirklich so in den Griff zu bekommen. Und Da kamen total viele wirklich grandiose Vorschläge, auch ein paar, paar komische, aber die meisten waren wirklich super konstruktiv und auch wirklich fachlich fundiert. Und es kam aber auch ein Thema auf, relativ häufig, und das ist sozusagen die Seite der Vollkasko-Mentalität, also der Frage in Deutschland, was kostet überhaupt Gesundheit? Und es ist tatsächlich so, dass wir in Deutschland in den Top 10 sind, was so Arztbesuche angeht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr wahrscheinlich mit dem Konzept auch oft hört, wenn das jetzt irgendwo im Supermarkt steht, wenn das im Tante-Emma-Laden steht, dann gehen Leute dorthin, weil die einfach irgendwie vielleicht gerade allein sind und mal ein kurzes Schwätzchen halten wollen. Und dann gehen sie halt in die Telemedizinkabine. Und das, also du hattest das eingangs, du hast ja eingeleitet mit, wir haben so viel Bedarf und wir können den nicht decken, aber wir haben auf der anderen Seite, also du hast von Unterversorgung gesprochen, aber wir haben ja auch eine Überversorgung in vielen Bereichen. Wie stellt so ein Service denn sicher, dass das auch gut genutzt und verantwortungsvoll genutzt wird?
Super Frage, absolut. Haben wir uns natürlich auch gestellt. Und das eine ist, dass viele von den Patienten trotzdem heute schon ins Wartezimmer gehen und dann einfach im Wartezimmer sind und für Menschen und Patienten, die es dringend brauchen, du nicht wirklich so ein richtiges Screening vorher Auswahl hast. Wir reden ja immer ganz viel von Patientenpfaden. Wir müssen die auf die richtigen bringen und so weiter. Das findet aber quasi per Zufall statt und mehr oder weniger, wer jetzt im Wartezimmer sitzt, ne, gibt es die ersten Systeme, die das vorher checken. Es ist einfach ganz einfach so, dass du ja, bevor du in die Telemedizinbox gehst, machst du dieses Screening oder diese Ersteinschätzung. Dazu setzen wir verschiedene Systeme ein. Das bedeutet, es ist eindeutig vorher geregelt, ja, zum Beispiel mit einer SMET-Ersteinschätzung oder auch mit anderen. Hey, ja, das ist jetzt eine Herausforderung, die der Patient hat. Und ja, das ist telemedizinisch behandelbar. Und ja, ist relevant, bitte, hier ist die Terminauswahl, such dir einen raus. Ja, das heißt, wir setzen davor genau aus diesen Gründen einfach einen guten Filter. Und das ist ja auch das, was zum Beispiel, worum wir sehr viel Zuspruch von Ärztinnen und Ärzten bekommen. Es ist total toll, wenn du in so Gegenden kommst und sprichst und früher dachtest, wird das was? Und wie reagieren die Ärzte und Ärztinnen? Hey, die nehmen es an, weil sie sagen, hey, alles klar, ich kann das einfach kurz regeln. Ich habe damit das Wartezimmer nicht voll. Durchschnittliche Dauer 6 bis 10 Minuten, wie auch immer, je nach Problem. Und dann ist das durch. Und wenn ich aber sage, komm rein, dann hat es einen Grund. Ja?
Darf ich nochmal fragen, wenn du das so regional framest, ihr habt dann aber schon die Ärztinnen und Ärzte, die quasi die telemedizinische Leistung erbringen, aus dem ganzen Bundesgebiet. Die sind dann nicht nur aus der Region. Oder wie ist das? Oder ist es unterschiedlich?
Ja, auch eine hervorragende Frage, Inga. Ja, tatsächlich beides. Ja, weil du, und das ist das, was ich meinte mit in die Regulatorik eingepasst. Wir bieten es für beide Seiten. Das heißt, regionale Ärzte können mitmachen, ist ja auch die Forderung der Kassenärztlichen Vereinigung, finden wir völlig in Ordnung. Wir entlasten damit die Ärzte.
Wenn es die denn noch gibt, ja.
Also im Moment ist es ja so. So, und wie gesagt, machen wir auch Projekte mit denen und der Telemedizinbox für schwierige Versorgungssituationen. Und damit sind auch die regionalen Ärzte eingebunden. Jetzt, wenn du Experten brauchst oder kein regionaler Arzt zur Verfügung steht, dann musst du halt einen Ring weitergehen. Und das ist so, dass wir mit großen medizinischen Dienstleistern auch zusammenarbeiten, dass wir mit Telemedizinsystemen zusammenarbeiten, die ja heute auch schon viele Ärzte haben. Und so kommt immer eine ganz gute Mischung zustande. Es ist aber auch so, dass der regionale Arzt sagen kann, pass auf, Leipold, mit deiner Männergrippe oder mit deinem Splitter im Finger, kommst gar nicht zu mir, sondern bei dir vorne steht eine Box, gehst du bitte rein, ich komme dann dazu. Ist das Thema in 5 Minuten erledigt. Ja, kriegst du Beta-Isadonna oder keine Schleichwerbung oder was auch immer. Und damit ist mir geholfen. Ja, ich spare mir den ganzen weiten Weg. Und andererseits auch dem Doc, zack, Problem erledigt. Das ist, also wenn wir schon bei Folgerezepten sind, wie macht das der Arbeitnehmer? Ne? Wir sprechen mit großen Betrieben. Dann nimmst du dir einen halben Tag frei, worst case. Gehst dann ins Wartezimmer, setzt dich hin, kriegst da ein Rezept, klar, digital mittlerweile. Gehst dann zur Apotheke, da ist es gerade nicht vorrätig, dann kriegst du es am nächsten Tag. Ein Riesenprozess. Ne, wenn du so eine Box in einem großen Unternehmen hast, ja, gehst du da runter, sagst, hey, brauch kurz mein Folgerezept, lässt es mir im Botendienst Apotheke liefern, Thema Ende. Hat jeder was?
Naja, ich finde, also das ist spannend, weil letztendlich könntest du das ja auch telemedizinisch bei den meisten Medikamenten jetzt, nicht bei allen, ne? Also Telemedizin schließt auch einige Medikamente aus, aber bei den meisten ginge das ja auch schon. Und ich frage mich auch oft, wie ist die Adaption in der Bevölkerung? Weil das sehen wir bei Telemedizin, die wird gar nicht so gut angenommen. Also ich liebe Telemedizin. Ich finde es total praktisch, gerade wenn man irgendwie ein Thema hat. Übrigens noch mehr liebe ich KI mittlerweile, also für Ersteinschätzung. Und ich habe natürlich auch irgendwie, also ich habe natürlich alle Apps und kann meine Vitalwerte auch so messen. Aber es geht ja auch ein bisschen um Vertrauen darum. Es geht darum, eine Hürde eigentlich abzubauen, ne? Auch für diese Nutzung. Und deswegen finde ich einmal Apotheke total spannend. Aber ich finde es auch spannend, wirklich zu überlegen, wir haben jetzt einen gängigen Supermarkt-Discounter und da steht dann wirklich so eine Box von euch drin. Das wird ja erstmal ein Test sein. Die sind ja relativ schnell dabei, wenn das nicht läuft, das da auch wieder rauszuschmeißen. Das kennen die ja aus ihrem Sortimentsdurchlauf. Und das ist auch so eine Frage, ihr habt euch ja sicher auch Frankreich angeguckt, ihr habt euch andere Märkte angeguckt. Ich würde gerne mal so ein bisschen darauf einsteigen, wie das Leute annehmen. Ja. Jetzt, also wirklich mal von den Phrasen weg, dass du dein Problem gelöst kriegst. Aber was sind so Sachen, die ihr seht? Vielleicht hast du da so ein paar Anekdoten.
Ja. Also, wir haben ja tatsächlich 3 Jahre jetzt oder etwas über 3 Jahre dran entwickelt und insofern tatsächlich auch viele Testläufe einfach gemacht und auch ausprobiert, auch wirklich mit Patienten dann, ja, und die auch interviewt und befragt. Daher auch der Aufbau, kein Plastik beispielsweise, sondern solide, vertrauensvolles, richtig Holz, ne, so. Und haben auch daraufhin den ganzen Workflow so abgestimmt, also bewusst dieses, du nimmst die Gesundheitskarte, ja, und gehst mit der durch den ganzen Prozess. Und schau mal, das wird schon eine Frage, wie wird das angenommen? Absolut. Aber wenn du jetzt die Argumente sind, müssen, wenn du solche Dinge in den Markt bringst oder in die Versorgung bringen willst, musst du wirklich einen richtig hohen Nutzen haben. Und wir haben es für beide Seiten. Wir haben es für die Ärzte und Ärztinnen, ja, weil es einfach, sie können schneller, einfachere Dinge abarbeiten. Und das Zweite ist, jetzt gucken wir uns nochmal Notaufnahme an oder gucken wir uns das Projekt in der kindernotärztlichen Sprechstunde an. Das wird in Bonn sein, wo du mit dem Kind da bist und für manmal für kleine Fragen dann halt 3 Stunden im Wartezimmer sitzt. Und da kriegst du die Frage gestellt, wollen Sie da ins Wartezimmer, ja, was du siehst, rappelvoll ist. Oder wir haben die Möglichkeit, dass sich ein Telemediziner einmal kurz dazuschaltet aus dem anderen Kindernotdienstzentrum, gucken sich das an und können dann immer noch entscheiden, ah nee, ist was Größeres, geh rein. Also daher ist die Frage für den Patienten, ja, ist was Neues, vielleicht irgendwie spannend, ich kann mich an meiner Karte aber noch festhalten, ja, das ist irgendwie was Vertrautes, aber vielleicht nicht 3 Stunden im Wartezimmer sitzen, das ist schon ein relativ gutes Argument. Genauso wie Wartezeiten auf Fachärzte und so weiter. So ist die Überzeugung der Patienten, sagen, ja, also das war für mich ausschlaggebend, dass ich einfach schneller und einfacher, also einen gefühlten großen Nutzen, da versorgt werde.
Ich finde es total spannend, weil ich verstehe es komplett in einem Setting, wo es jemand empfiehlt, ne? Und das finde ich so interessant. Ich habe ja sehr viel Apps gebaut im Gesundheitskontext und da, oder so Software-Sachen. Und da war meine Erfahrung immer, wenn du es irgendwie in eine zwischenmenschliche Interaktion einbaust, wenn es jemand empfiehlt, wenn jemand diesen Vertrauensmoment herstellt, dann funktioniert es. In dem Moment, wo es so singulär für sich alleine steht, wo jemand sich nur da anmeldet, das für sich alleine macht, hast du eigentlich reduzierst du eigentlich die Masse der Leute, die dafür überhaupt offen sind, auf 10% vielleicht, die diese Hürde selbstständig überwinden. Und das finde ich gerade spannend, wenn man jetzt sagt, das steht wirklich in so einem Tante-Emma-Laden irgendwo alleine auf dem Dorf, ne, das steht irgendwo in der Supermarktkette. Wie vermarktet man das dann? Ja. Also wie kriegt man das kommunikativ hin, obwohl da jetzt niemand steht, die Leute über diese Hürde zu heben?
Also dieser Trust-Moment, den du ansprichst, ja, genau, der ist brutal wichtig, definitiv. Deswegen ja beispielsweise auch der Einbezug der regionalen Ärzte. Wenn wir jetzt in so eine Kommune gehen, dann gibt es da irgendwo noch drumherum, sagen wir mal, 3, 4 Ärzte, Ärztinnen und vielleicht noch eine Klinik, ja, oder ein MVZ dran angeschlossen, kleines, wie auch immer. Und deswegen beziehen wir die auch ein, nicht nur wegen der Regulatorik, sondern Papa Leipold geht halt da an die App und kann dann quasi auch aus seinem regionalen Arzt das aussuchen. Wenn der halt erst in der Woche Zeit hat, ist es okay, das ist im Zweifel immer noch schneller, als irgendwo hinzufahren und so, oder 12 Wochen zu warten auf einen Termin vor Ort, kann das schon mal eben angehen, die Herausforderung. Auch da zählt wieder dieses Zeitargument. Ich habe aber die Möglichkeit, auch meinen Arzt, wenn er mitmacht, auszuwählen. Genauso, deswegen haben wir es auch von der anderen Seite buchbar gemacht. Mein Arzt oder Ärztin kann mir auch sagen, Leipold, geh bitte da in diese Box, ja, dann besprechen wir das einmal, dann brauchst du aber jetzt nicht die 12 Kilometer fahren und ins Wartezimmer sitzen, sondern gehst du da rein, wir sprechen drüber oder gucken uns das an und entscheiden, wie wir weitermachen.
Ja, ich finde es total spannend, weil wenn man jetzt so telemedizinische Dienste nutzt, ne, dann kriegen die das ja auch noch nicht so richtig hin, wirklich einen Termin on point zu vergeben, sondern du sitzt dann da neben deinem Handy. Das ist in der Regel kein Problem, weil du eh zu Hause bist und wartest, bis es dich anruft und bis du eben dran bist. Ne, das ist ja auch eine Herausforderung.
Ja, also tatsächlich deswegen diese Mischung, ja, ist genau richtig, was du sagst, diese Mischung aus, ja, regional, ich kann ja nicht die ganze Zeit warten und dann sofort draufspringen als Arzt, nee. Was ja Hände voll zu tun, du trägst mögliche Ressourcen ein. Schau mal, auch hier ist die Regulatorik zum Glück echt wesentlich weitergekommen, ja. Wir haben erweiterte Regeln der Telemedizin, was die prozentualen Dinge angeht. Ärzte, Ärztinnen können das von zu Hause auch machen, ja. Ist ja auch spannendes Modell, ja, wenn du Teilzeit, Alleinerziehend, wie auch immer. Typische Fälle, wo du sagst, hey, da mache ich eben 30%, mache ich so und kann dann quasi mein Wissen, mein Know-how und meine Behandlungskapazität trotzdem zur Verfügung stellen. Das finde ich sind schon tolle, tolle Dinge. Und klar wird es Menschen geben, die so ein bisschen skeptisch sind. Ne? Und es gibt Menschen wie du, wo du sagst, hey, ich habe alle Apps, die probiere ich alle aus, mache das auch. Mache ich auch super gerne von zu Hause. Aber freue mich trotzdem auch auf neue Dinge auszuprobieren. Solche Menschen wird es ja auch geben. Das wird eine gewisse Anlaufphase. Es ist was Neues. Da gibt es ja die verschiedensten Projekte mit hybriden MVZs und Ähnlichem, was ja auch großartige Dinge sind. Und wir werden uns daran gewöhnen, dass wir eben als Patienten mehr und mehr technische Unterstützung bekommen. Schau, das war beim E-Rezept, was wir ja auch für die Gematik entwickelt haben. Wir haben 1,5 Jahre gebraucht, bis das in der Praxis tatsächlich dann voll angekommen ist. Und heute gehen die Menschen, also hat lang gedauert, ne? Also das geht auch alles nicht von heute auf morgen. Das ist einfach auch Teil der Wahrheit. Und heute geht jeder mit seiner Karte in die Apotheke, steckt die oder am Handy oder alle reden davon.
Aber das ist übrigens auch total interessant, weil es gibt ja auch die Apps, ne? Auch EPA, ich hatte die EPA schon, aber ich habe diesen PIN wieder vergessen und ja, jetzt im Moment habe ich jetzt keinen Bedarf, weil ich Gott sei Dank jetzt nicht komplex krank bin. In dem Moment, wo ich das bin, richte ich die wieder ein, aber bis dahin denke ich so, ach ne, ist mir irgendwie gerade ein bisschen zu wenig Nutzen gegenüber dem Aufwand. Und das ist ja auch so der Punkt. Ne? Es muss super einfach sein. Deswegen finde ich so spannend auch eine Kooperation mit so einem großen Discounter, weil die können in der Regel Kundenfokus, Marketing, Kommunikation. Und das ist super spannend. Aber auch auf der anderen Seite die Apotheke, weil wir sehen jetzt, klar, Versandhandel, auch durch das E-Rezept, alles, was du nicht akut brauchst, wo du jetzt keine Beratung brauchst. Oder ich habe neulich ein Praktikum in der Apotheke gemacht. Da merkt man richtig, da lassen sich Leute wirklich beraten dann teilweise und gehen raus und gucken irgendwie, wo kriege ich es günstiger. Und die Apotheken suchen ja auch eine neue Rolle. Ne? Und wenn wir uns jetzt vorstellen, also ich denke schon immer, okay, die können impfen, warum können sie nicht auch Blut abnehmen? Das können die ja theoretisch. Und wir könnten eigentlich viele Teile der Primärversorgung, gerade wenn wir jetzt darüber reden, die neue Regierung will ein Primärarztsystem, also man hat immer einen Arzt, zu dem man wirklich, oder Ärztin, ja, zu der man einen Connect hat. Und von dort aus geht man dann durch die Versorgung. Aber das bedeutet ja nicht, dass ich immer zu meinem Hausarzt oder meiner Hausärztin muss, wenn ich mein Blutbild halt machen will oder irgendwas. Lass uns mal so über so eine große Vision sprechen in diesen verschiedenen, die können wir ja vielleicht mal so Schritt für Schritt durchgehen. Also wie würdest du mit so einer Box wie Medivice die Apotheke der Zukunft sehen?
Ja, also wir haben das große Glück, dass wir relativ viel mit Apothekern zusammenarbeiten dürfen. Und da gibt es auch eine spannende Entwicklung, finde ich, die letzten eigentlich 12 Monate. Ja, es wird so sein, ganz klar Bekenntnis, wir brauchen die Apotheke vor Ort. Ja, aber warum? Ja, einfach nur so nützt nichts. Ich glaube, wir sind uns einig, dass Schrank auf, Medikament raus, jemand geben.
Macht auch der Roboter heute.
Sag mal, spätestens 2 Jahren macht das eine Maschine komplett, ja, mit digitalen Services. Die Versorgung, wir müssen ja die Versorgung sicherstellen. Es wird nicht mehr Ärzte, Ärztinnen geben, es wird nicht mehr Kliniken geben. Also, glaube ich, da sind wir uns wahrscheinlich relativ sicher, auch was Kosteneinsparungen und ähnlich geht. Das heißt, wir müssen das irgendwie effizient regeln. Und da wird die Apotheke vor Ort, wenn wir dir Möglichkeiten geben, eben die Versorgung, die ärztliche Versorgung zu unterstützen, ja, dann glaube ich, kommen wir gut zusammen und das wird dann auch tatsächlich der Ort der Versorgung zum ersten Mal werden. Wir sehen es, wir haben Anfragen von Apotheken ohne Ende, ja, also es ist wirklich schön zu sehen. Das begeistert uns auch wirklich, weil die die Apotheken da wirklich aktiv mitgestalten wollen. Wir bieten auch assistierte Telemedizin an als Variante, haben es ja auch hier in Berlin in der Medius-Apotheke gezeigt Ende März, dass solche Dinge tatsächlich regulatorisch möglich sind mit TI-Anbindungen, Telematik-Infrastruktur und allem, was dazugehört, ne, nach allen Regeln. Und tatsächlich, das auch, was ich vorher sagte, dass da jetzt die Leistungserbringer zusammenrutschen und das tatsächlich als Ort der erweiterten Versorgung sehen, gemeinsam, nicht entweder so, sondern gemeinsam. Und da geht mir das Herz auf, weil ich glaube, das ist das, was wir erreichen müssen, wofür wir antreten, dass diese verschiedenen Silos, die wir halt immer noch haben, seit weiß nicht wie vielen Jahren, zumindest ein Stück zusammenrutschen.
Ja, für alle, die jetzt sagen, der ist ja viel zu begeistert. Ja, so geht übrigens, das ist die Grundlage von jedem Unternehmertum. Das muss ich mal kurz hier als Disclaimer einschieben, anders geht's halt nicht. Jetzt, also irgendwie, das ist so, das bleibt nicht aus, wenn man lange im Gesundheitswesen ist. Man kann ja sich so in diese einzelnen Interessengruppen so ein bisschen reindenken. Ne? Und dann weißt du eigentlich schon, der Konflikt ist fast vorprogrammiert. Wenn ich morgen die Dorfapotheke habe und daneben habe ich aber den lokalen Discounter mit besseren Parkplätzen vor der Tür, wo ich dann auch reingehen kann. Wie ist da die Vision und wie unterscheidet sich das?
Ja, auch hier tatsächlich ist doch wunderbar, wenn beispielsweise die naheliegende Apotheke, es gibt vielleicht keine Ärztinnen und Ärzte mehr in der Region, sondern nur noch etwas weiter entfernt im Radius, wenn die Apotheke hier unterstützt. Ja, wir haben tolle Gespräche mit großen Landapotheken, die sagen, ja, da sind keine Ärzte mehr, ja, also beispielsweise mit einer...
Also denen ist es egal, wenn im Discounter dann auch die Telemedizinbox steht, oder?
Ja, sie kümmern sich damit drum. Teilweise ist es so, dass sie sogar eben in der Versorgung mit unterstützen. Natürlich gibt es die freie Apothekenwahl, genau wie sich das gehört, aber sie helfen ihren Patienten dort Versorgung zu ermöglichen. Und das ist etwas, was Sie sehr begrüßen, was Ihnen auch hilft. Das ist dann wieder, da kommen wir wieder in diesen Ort der Versorgung und Mitgestaltung der entsprechenden Versorgung. Und daher ist diese Kombination eigentlich gar nicht verkehrt.
Finde ich total spannend, weil es kann ja auf den ersten Blick ein Widerspruch sein. Aber wenn du jetzt sagst, wenn es vor Ort irgendeine Versorgungsmöglichkeit gibt, dann hilft es natürlich auch jeder lokalen Apotheke, weil man sich dann dort die Sachen direkt holen kann, wenn man das möchte. Ne?
Also, genau.
Super, super spannend. Wenn du jetzt, also ihr startet jetzt, ne? Wir reden jetzt hier die ganze Zeit so kryptisch über den Discounter. Ihr habt da schon eine Zusammenarbeit vor, das ist konkret, das wird starten. Und das berichte ich dann auch. Also ich halte euch auf dem Laufenden, müsst ihr mir nur auf LinkedIn folgen. Und Tobias natürlich auch. Auf jeden Fall würde ich gerne nochmal von dir wissen, wenn das jetzt alles fliegt, was können wir denn erwarten jetzt so in den nächsten Jahren davon?
Tatsächlich sind die Anfragen sehr, sehr, sehr hoch. Ja, und das eine ist, dass wir dort tatsächlich Versorgung einfach gut unterstützen können und ermöglichen können. Wir müssen es ja immer für den Patienten denken am Ende des Tages. Ist das die wichtigste Bereich, aber dass wir eben helfen, effizient dem Arzt, Ärztin, Apotheke, wer auch immer alles beteiligt ist, die Menschen zu versorgen, also von beiden Seiten. Und die Plattform von MediWise ist so aufgebaut, wir bauen jetzt keinen eigenen Telemedizindienst oder wir bauen keine eigene Diagnostik, sondern wir setzen alles, was neu ist, setzen wir entsprechend dort ein, haben dort Schnittstellen, können aufrufen, es können unterschiedliche sein. Insofern verfolgen wir Podcasts wie deine oder eben auch Entwicklungen auch über die Grenzen von Europa hinaus. Was gibt es an Technologie heutzutage, die du dort sinnvoll einsetzt? Und das wird, glaube ich, immer mehr werden. Auch in meinen früheren Tätigkeiten durfte ich relativ viel in Europa und auch im Ausland mir an Projekten anschauen. Es ist ja zum Teil einfach toll, was da gibt. Und diese Dienste, sofern sie eben nutzen, können wir einsetzen, um Ärztinnen und Ärzte zu unterstützen in der Versorgung, um mehr Informationen gebündelt eben ranzubringen. Auch das Thema AI spielt eine Rolle, ne? Wie kann ich Dinge eben zusammenfassen und eben das möglichst schnell und easy zu machen für beide Seiten. Und dann schaffen wir es eben, in eine bessere Versorgung zu gehen. Und wir werden sicherlich, andere Länder haben es ja gezeigt, wenn es regulatorisch eben passt, kannst du in Hunderten von solchen Boxen in Deutschland im Zweifel haben.
Ja, ich bin wirklich total gespannt, wie sich das Thema entwickelt. Es gibt ja nicht nur euch, es gibt auch andere Anbieter. Also wie gesagt, auch die französischen Anbieter habe ich auf der Expo-Farm gesehen. Die wollen auch auf den deutschen Markt und da wird sich einiges tun. Ich finde das sehr, sehr gut, weil ich glaube, auch gerade hinsichtlich Apotheken, die müssen eine neue Rolle finden für sich, die auch in den erweiterten Primärversorgungsbereich reingeht. Und ansonsten macht es halt keinen Sinn, so viele Apotheken zu unterhalten. Das ist leider einfach so. Denn auch Versandhandel kann da einfach eine Menge abnehmen. Und wenn man rein auf Kosten guckt, dann ist natürlich alles, was irgendwie zentralisiert ist, auch immer ein bisschen effizienter. Deswegen, ich finde es total spannend. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses Gespräch, lieber Tobias. Und ja, bin total gespannt, wie es bei euch weitergeht.
Wir werden dich auf dem Laufenden halten und freuen uns.
Das hoffe ich.
Spaß gemacht. Danke dir.
Danke.